Ich weiß nicht, ob ihr die Statue von Mose kennt, von Michelangelo. Kennt ihr jemand? Hat jemand gesehen? Und was fällt dort auf an dem Mose, wenn man seinen Kopf anschaut? Wisst ihr das? Ja, da zeigt jemand so. Richtig. Er hat zwei Hörner. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, dass Mose immer wieder mit Hörnern dargestellt wird. Das kommt genau von dieser Passage, die wir gerade gehört haben. Das war nämlich eine Fehlübersetzung, dass sie früher zum Teil diesen Ausdruck für Glanz als Hörner übersetzt haben. Und aus dem Grund ist Mose mit Hörnern abgebildet. Moses, der Gehörnte. Er war aber der Strahlende, der Glänzende, der, wie er aus der Gegenwart Gottes kam, sind ihm keine Hörnchen gewachsen, sondern er hat gestrahlt, weil er gerade aus der Gegenwart des Herrn kam. Ja, das ist ein Grund, sich diesen Text genauer anzuschauen, weil es da um den Mose geht und darum, wer Mose war und wie Mose war. Aber auch aus anderen Gründen habe ich den Text gewählt im Neuen Testament, wo der Paulus diese alttestamentliche Geschichte aufgreift. Ich habe es auch deshalb gewählt, weil dieser wichtige und zentrale Vers da im 2. Korintherbrief oft missverstanden wird. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und ich werde näher darauf eingehen, wie es häufig missverstanden wird und wie es wirklich aus dem Zusammenhang her bei Paulus zu verstehen ist. Aber ich glaube auch, das ist so ein verborgener Schatz, den es zu heben gilt. Aus diesem Buch, 2. Mose 34 und aus dem 2. Korintherbrief, wo darauf Bezug genommen wird. Es geht nämlich auch dann in dem Predigttext, den ich gleich lesen werde, um den alten Bund und den neuen Bund. Der Mose ist ja der Mittler des alten Bundes, die Zentralgestalt, durch die Gott seinen Bund gegeben hat und sein Gesetz gegeben hat. Zusammengefasst und komprimiert auf den zwei Tafeln, die Gott dem Mose gegeben hat. Der Inbegriff des alten Bundes, die 10 Gebote. Und wir sind nicht mehr in diesem alten Bund vom Sinai. Wir sind in dem neuen Bund durch Jesus. Ein ganz wichtiges Thema, über diese Zusammenhänge nachzudenken. Und ich glaube, es gehört zu unserem Christsein, dass wir wachsen in der Erkenntnis und gerade in der Erkenntnis dessen, was der Unterschied ist zwischen dem alten Bund und dem neuen. Und warum dieser Bund, in dem wir stehen, so großartig und herrlich und wunderbar ist. Das besser zu begreifen, glaube ich, möchte Gott uns helfen durch den Text im 2. Korintherbrief. Ich lese diesen Abschnitt, zuerst die Verse 5 bis 13 und dann noch 17 bis 18 in der ganz neuen Lutherbibel. Es gibt ja eine neue Lutherbibel, Luther 2017, sehr empfehlenswert auch, glaube ich, sich anzuschaffen. Nicht, dass wir tüchtig sind, sagt Paulus, von uns selber, er und seine Apostelkollegen, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht, und jetzt kommt das schon mit dem Buchstaben und dem Geist, Dienern des neuen Bundes nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst, der den Tod bringt und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte. Wie sollte der Dienst, der den Geist gibt, nicht viel mehr Herrlichkeit haben? Denn wenn der Dienst, der zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Denn wenn das Herrlichkeit hat, was da aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was da bleibt? Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller Freimut und nicht wie Mose, der eine Decke über sein Gesicht legte, damit die Israeliten nicht sahen das Ende dessen, was da vergeht. Und dann 17, 18, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle, da weitet er es jetzt aus auf uns alle, auf alle Gläubigen, wo er zuerst von seinem Dienst gesprochen hat. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Die ganze Trinität kommt vor, auch in diesem Abschnitt. Er spricht von Gott, der diesen Bund gibt, den neuen Bund auch, den alten gegeben hat, als dem Herrn. Hier spricht er ganz offenbar von Jesus. Wir werden verwandelt in sein Bild. Darum geht es ja immer wieder im Neuen Testament. Umgestaltet werden ins Ebenbild Jesu von einer Herrlichkeit zur anderen. Und dann kommt der Geist vor natürlich, von dem Herrn, der der Geist ist. Auch eine Lehre, wo die ganze Dreieinigkeit oder ein Text, wo die ganze Dreieinigkeit vorkommt. Ja, können wir diese Folie mal sehen? Ich habe den Text mal so eingeteilt in drei Teile. Zuerst möchte ich einiges noch zu dem Zusammenhang sagen, dem Kontext, in dem Paulus diese Worte schreibt. Es ging nämlich um die Infragestellung des Dienst des Paulus in diesem Abschnitt. Und dann lebt dieser ganze Abschnitt, ist auch deshalb so großartig und lebendig, weil es um lauter Kontraste geht, um eine Gegenüberstellung von altem und neuem Bund. Gegenüberstellung. Und dann geht es auch darum, was das jetzt für uns heißt. Was sind die Konsequenzen dessen, was er sagt? Wir sollen die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit Jesu darstellen. In Fragestellung, Gegenüberstellung und Darstellung. Zunächst eben dieser Kontext, dieser Zusammenhang. Wir können die Folie ruhig lassen bis zum Ende der Predigt, bitte. Paulus war ja am Ende seiner zweiten Missionsreise nach Korinth gekommen. Die hat ihn nach Europa geführt und könnt euch sicher die meisten von euch an die Geschichte erinnern, wie Paulus da im Norden ist von der heutigen Türkei und dann hat er einen Traum und er sieht jemanden, einen Mazedonier, einen Mann da von Europa, Griechenland. Komm herüber und hilf uns. Und dann ist er darüber gereist, hat die bekannten Städte dort besucht und er kam dann auch nach Korinth. Und wisst ihr, wenn man dort begegnet ist, zum ersten Mal in Korinth, da gab es zwei Leute, die aus Rom gekommen waren, aus Rom ausgewiesen worden waren. Wer war das? Wer weiß es? Aquila, genau, und Priscilla, die beiden waren Juden. Und das ist eine Bestätigung der Korrektheit dessen, was der Lukas in seiner Apostelgeschichte schreibt. Man hat nämlich dieses Edikt des Claudius gefunden, dass er tatsächlich da im Jahr, ich glaube 55 oder so was, die Juden aus Rom rausgewiesen hat. Im Zuge dessen mussten der Aquila und die Priscilla Rom verlassen und sind da in diese damalige Weltstadt Korinth gekommen. Und da hat Paulus sie getroffen auf der zweiten Missionsreise, bei ihnen gewohnt und mit ihnen gearbeitet, weil sie so wie er Zeltstoff hergestellt haben und genäht haben, Zeltmacher waren. Genau, und Korinth, da ist dann eine große Gemeinde entstanden und es war eine strategisch wichtige Stadt, wie auch Ephesus. Und an diesen Plätzen ist der Paulus dann lang geblieben, besonders lange geblieben. Er war über 1,5 Jahre dann in Korinth, bis sich die Juden dann immer heftiger, wie an vielen anderen Orten auch, gegen ihn gestellt haben und den Crispus, glaube ich, war es, den Synagogenvorsteher, da verprügelt haben, stellvertretend wohl auch für den Paulus. Korinth war eine ziemlich wilde Stadt damals, berühmt für die Multikulturalität, ganz ähnlich heute den Großstädten, ähnlich wie Wien, und war auch berühmt fürs Nachtleben und für die Partys. Es ist eine Gemeinde entstanden, aber man hat dann auch ziemlich schnell gesehen, dass sich viele Missstände eingeschlichen haben in die Gemeinde in Korinth. Muss man aufmerksam die Korintherbriefe lesen, gerade den ersten Korintherbrief, dann sieht man, was dort so abging in dieser Gemeinde. Da gab's schon verschiedene Konfessionen, beziehungsweise Leute, die sich auf verschiedene Leute berufen haben. Nicht Lutheraner damals, aber es gab die Paulaner, die haben gesagt, wir gehören zu Paulus. Und es gab die Petriner, die haben sich auf den Petrus berufen. Das ist der richtige Apostel, der ursprüngliche. Der hat mit Jesus gelebt die ganze Zeit. Der Paulus, der ist ja später gekommen erst. Und dann gab es die, die waren besonders fromm, so wie es auch heute manche Gruppen gibt, die haben sich auf Jesus selber berufen. Wir sind die Jesuaner, die Jesuiten, die Jesusleute. Wir sind nur Christen. Wir sind keine Konfession. Die gibt es ja auch heute noch. Und der Paulus ist ganz schön über sie hergezogen. Ist etwa Paulus für euch gestorben? Ist der Petrus für euch gestorben? Oder wer denn sonst? Wer ist der Stellvertreter Gottes auf Erden? Jesus. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das einzige Haupt. Der einzige Mittler. Und dann gab es alle möglichen sexuellen Ausschweifungen in der Gemeinde. Und es gab einen, der hat sogar mit seiner Stiefmutter da das Bett geteilt, ist ins Bett gestiegen mit ihr. Und der Paulus beschreibt all diese Missstände, all diese Dinge. Interessanterweise nennt er sie trotzdem Heilige in Korinth. Schon ziemlich arg, dass er da immer noch Heilige sagt zu den Leuten dort, im Gegensatz zu den Leuten, wo er den Galaterbrief hinschreibt. Da sagt er, ihr seid aus der Gnade gefallen. Wenn ihr jetzt auf dem Weg des Gesetzes gerecht werden wollt, wenn ihr jetzt meint, durch eure frommen Taten würdet ihr gerecht vor Gott. Das war das Allerschlimmste. Die ganzen Sünden in Korinth, all diese Missstände, all das, was sie übernommen haben aus dem alten Lebensstil oder weiter praktiziert haben, nicht so schlimm wie die Infragestellung dieses neuen Bundes in Jesus, dieser Vergebung aus Gnade allein, durch Jesus allein. Wie wir es ja auch jetzt im Reformationsjahr feiern. Also da ging es ziemlich wild zu in Korinth. Und ein Teil dieser Konflikte war dann, dass sie den Paulus in Frage gestellt haben. In Fragestellung des Dienstes des Paulus. Das ist ihm immer wieder passiert. Das lag zum Teil daran, dass dann besonders gesetzestreue Juden ihm nachgereist sind, überall dorthin, wo er die auch in den Synagogen Menschen bekehrt hat zu Jesus. Da sind dann besonders gesetzesstrenge Juden nachgereist. Für die war das ein Gräuel, dass der Paulus sie verführt und zum Abfall bringt, zur Apostasie. Und haben gegen den Paulus gepredigt. Und dann haben sich die Korinther wohl auch gedacht, ja, stimmt eigentlich. War so charismatisch als Figur war der eigentlich nicht, der Paulus. War ja ein kleines Mantel, vielleicht war er glatzert. Irgendwie war er ihnen zu unscheinbar und zu schwach im Auftreten. Das kommt immer wieder auch so durch in den Korintherbriefen, dass er sagt, ja, ich hätte schon irgendwie so auftreten können wie meine Widersacher, mit mehr Autorität und Vollmacht und stärker und hätte die Leute ausschließen können aus der Gemeinde und hätte da so richtig auf den Putz hauen können. Das hat er offenbar so nicht gemacht. Und vermutlich haben sie ihn auch in Frage gestellt, weil sie gesagt haben, der Mose, das war ein richtiger Mann Gottes. Das war ein Mittler zwischen Gott und Mensch. Das war der Gründervater. Bei dem hat das Angesicht gescheint, gestrahlt. Nicht so wie beim Paulus, dieses Männchen da. Noch dazu hat er wahrscheinlich nicht sonderlich gut reden können. Ja, er hat schon großartig geschrieben, aber er war vielleicht jetzt nicht so der begeisternde Rhetoriker. Und dann kämpft der Paulus jetzt in diesen Briefen um das Vertrauen der Korinther, um seine Autorität, denn er wusste ja, ich bin euer Vater im Geist, ich bin euer Glaubensvater, ich habe euch gezeugt, wie er mal sagt. Er hat sie gezeugt, die Gemeinde. Und dann sagt er eben, dieser Bund, den ich predige, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, dieses Wort vom Kreuz, das wir besungen haben, gerade im Lied, das hat unglaublich unvorstellbare Herrlichkeit. Und es gibt nichts anderes, es gibt keine andere Botschaft, durch die wir sollen selig werden. Es gibt keine andere Herrlichkeit Gottes, die verkündigt werden kann, als die Herrlichkeit Gottes im Kreuz und im Evangelium. Auf dem Weg des Geistes, als in diesen Bund, der Leben bringt, der Bund des Heiligen Geistes ist. Der ist noch viel großartiger als alles, was Mose gebracht hat, als dieser alte Bund. Zudem jetzt diese gesetzestreuen Juden wieder zurück wollten, zudem die Leute sie wieder verführt haben, zurückzugehen. Das war eine ständige Gefahr und Anfechtung und Schwierigkeit für die Christen, dass ihnen ständig gesagt wurde, naja, okay, ihr habt vielleicht da Jesus kennengelernt irgendwie, aber ihr müsst schon auch die Gesetze halten. Ihr müsst schon auch die jüdischen Feste weiterfeiern, das Passafest und wie immer sie heißen. Und ihr müsst schon auch die Speisevorschriften einhalten. Und es gibt heute noch christliche Gruppen, die Adventisten, die meinen, das müsste man alles noch genauso machen. Dann seid ihr so richtig, richtige Christen. Oder wenn ihr den Samstag feiert und nicht den Sonntag, wenn ihr die Gottesdienste am Samstag haltet, dann seid ihr so richtig, richtige Christen. Und dem gegenüber beschreibt und arbeitet jetzt Paulus diese Herrlichkeit des neuen Bundes heraus. Wenn wir dann diesen Text anschauen und ja, ich möchte euch wieder ermutigen, die Bibel mitzunehmen, dann kann man das besser verfolgen, was da steht, auch die Worte genau anschauen. Er arbeitet mit vielen Kontrasten. Und für Juden war das unerhört, was er da sagt. Unerhört. Eben, der alte Bund ist der, und der Dienst am alten Bund, das, was die Priester gemacht haben, das war ein Dienst des Buchstabens. Ein Dienst am Gesetz, dem jetzt Paulus und seine Kollegen nicht dienen, sondern sie dienen dem Bund des Geistes. Es ist ein Dienst, der Tod bringt, sagt er in Vers 7. Der Dienst, der Tod bringt, der mit Buchstaben in Stein gehauen ist. Und der hatte schon Herrlichkeit. Aber wie viel mehr wird der Dienst, der den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Er stellt das auch immer gegenüber und sagt, wenn das schon damals so großartig war und so wunderbar und Mose ein leuchtendes Gesicht hatte, wie viel mehr hat das, was wir verkünden und der Herr, den wir predigen und der Herr, dem wir ins Angesicht schauen, dem wir gegenübertreten im Gebet, im Wort, im Lob, in der Gemeinde, wie viel mehr hat das Herrlichkeit? Und dann sagt er, und das ist ein bisschen eine schwierige Passage, wo er dann sagt, dass Mose eine Decke auf sein Angesicht gelegt hat in Vers 13, damit die Israeliten nicht sahen das Ende dessen, was da vergeht. Das ist insofern schwierig, weil wenn man den alttestamentlichen Text alleine liest, wird nicht klar, warum Mose diese Hülle drüber getan hat, diese Decke sich verhüllt hat. Auch eine Art von Verhüllung, über die wird ja auch heute wieder diskutiert, über Verhüllung im öffentlichen Raum. Der Mose hat das gemacht. Aber ich glaube, die Übersetzung war nicht richtig, die wir zuerst gehört haben, weil da stand, dass er sie drüber getan hat, sobald er den Leuten gegenübergetreten ist. Aber es steht eigentlich da, dass er erst dann, wenn die offizielle Ansprache nach der Gottesbegegnung vorbei war, dann hat er die Decke drüber getan und die Verhüllung. Also er ist zu Gott rein, dann immer wieder ins Zelt der Begegnung, in die Stiftshütte, mit aufgedecktem Angesicht ist er Gott gegenübergetreten. Gott hat wie ein Freund mit ihm geredet, heißt es auch. Und wie er dann rausgekommen ist, hat er gestrahlt. Und dann hat er jetzt in dieser offiziellen Funktion als Bote Gottes, als Verkündiger der Worte Gottes, die Gott ihm gerade gesagt hatte, mit diesem Glanz im Gesicht zu Israel gesprochen. Gewaltig, sich das vorzustellen. Und dann heißt es, dann nachher hat er die Decke drüber, die Verhüllung da drüber getan, den Schleier. Und es steht nicht, warum. Aber Paulus meint eben, er hat es getan, damit die Israeliten nicht sahen das Ende dessen, was da vergeht. Eins ist klar, dieser alte Bund ist jetzt vorbei. Und die Geschichte und das Kommen Jesu hat erwiesen, dass jetzt Größeres da ist, dass jetzt die wirkliche bleibende Herrlichkeit gekommen ist. Und dass der alte Bund vergänglich war, die Herrlichkeit des alten Bundes. Und da musste Mose sich verhüllen. Und vielleicht hat er schon wirklich deshalb gemacht, auch wenn es nicht da im zweiten Mose so steht, weil das irgendwann nachgelassen hat. Mir ist ein Bild eingefallen. Marco ist ja eben seit letztes Jahr bei uns und der hat sein Kinderzimmer ganz oben unter einem Dach, das ist eine Dachschräge. Und auf dieser Dachschräge, da kleben so ja, Sterne drauf, so Plastiksterne, und die sind fluoreszierend. Vielleicht kennt ihr solche Dinge. Und wenn man das Licht anhat und dann am Abend und dann macht man es aus, man schaut dann rauf da auf die Decke, dann leuchten diese Sterne noch. Durch das Licht, das vorher die Sterne beschienen hat. Und irgendwann wird es immer weniger und dann ist irgendwann ganz vorbei. Wahrscheinlich war es doch so ähnlich beim Mose. Er kam aus der Gegenwart Gottes, wo er mit ihm von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Und er hat geleuchtet und dann irgendwann hat es wohl wieder nachgelassen. Und dann ist er wieder reingegangen und dann ist er wieder aufgeladen worden sozusagen und hat wieder mehr gestrahlt. Ist eine eigenartige Geschichte, aber es steht so da, dass er gestrahlt hat. Und warum soll es nicht so gewesen sein? Und wenn wir diese Dinge uns so vor Augen malen und sich so vorstellt, wie das war da am Sinai und mit Mose in der Stiftshütte. Und da gab es dann auch diese Wolkensäule und diesen Glanz der Herrlichkeit Gottes, die da mit ihnen mitgewandert ist in der Wüste. Da denkt man, boah, das war schon ganz speziell. Und dass da gedonnert und geblitzt hat am Sinai. Und ich weiß nicht, ob ihr auch manchmal denkt, ich würde gerne manchmal Gottes Gegenwart und Jesu Reden klarer hören und deutlicher sehen und ihm direkter begegnen oder dabei gewesen sein, damals mit den Jüngern, wo Jesus so gesessen ist am Berg und ihnen die Geschichten erzählt hat oder am See Genezareth. Ich war letztes Jahr dort, da gesessen ist am Boot und gepredigt hat. Aber der Paulus sagt, das was wir haben, jeder einzelne von uns, dass wir direkt in die Gegenwart Jesu treten können, direkt mit ihm reden dürfen, ins Allerheiligste gehen dürfen, durch Jesus, wie es damals nur der hohe Priester durfte, ihm alles sagen können und vor allem gereinigt sind durch ihn, geheiligt. Sogar die Korinther waren geheiligt. Das ist so viel großartiger und größer, was Mose je verkündigt und erlebt und gebracht hat. Das war vergängliche Herrlichkeit. Das war ein vorübergehender Bund. Das war ein Bund, der auch hinweisen sollte auf das, was gekommen ist und was wir genießen und erleben und erkannt haben. Es ist so viel größer und großartiger. Und damit komme ich jetzt auf dieses Verständnis, dieses Verses 6, auf dieses falsche Verständnis und dann auch aufs richtige Verständnis. Vielleicht habt ihr das schon mal so gehört, wie es manche verstehen. Manche meinen, dass eben darum geht hier, dass wir nicht so den Wortlaut der Bibel, uns an den Wortlaut klammern brauchen oder sollen. Dass es in unserem Glauben nicht um bloße Texte und trockene Lehre geht. Und dass man nicht so auf Bibelstellen herumreiten soll, das steht ja genauso da. Oder so ganz wörtlich nehmen. Entscheidend sei eben nicht, was da so wortwörtlich gemeint oder steht, sondern der Geist, der dahinter steht. beziehungsweise der Geist, der die Worte inspiriert hat. Darum geht's, nicht um den Wortsinn, sondern um den Geist des Ganzen. Und unser Erfülltsein durch den Heiligen Geist. Seine Gegenwart ist entscheidend. Wo er ist, da ist im Leben und Freiheit. Das muss alles erst in meinem Leben auch durch den Geist erfüllt sein. Sonst bringen diese bloßen Worte nichts. Wo eben nur bloße Bibelworte sind und ein Klammern an den Buchstaben, da wird es stickig und eng und letztlich tot und abschreckend. Aber hat es Paulus so gemeint? Und ich habe jetzt schon recht viel darüber gesagt, wie es da im Zusammenhang gemeint ist. Und man sieht, nein, darum geht es überhaupt nicht bei diesem Vers. Sondern der Buchstabe steht eben für diesen alten Bund, den Gesetzesbund. Er steht für ein äußerliches Gesetz, das von außen an uns kommt. Es geht nicht darum, dass das nicht Worte Gottes waren oder nicht Gebote Gottes oder nicht wahr oder nicht herrlich oder großartig. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, sagt der Paulus. Das waren Gottes Worte, das war seine Offenbarung. Und wo Gott das dem Mose gesagt hat, hat er wieder gestrahlt, die Herrlichkeit dieses Bundes und dieser Worte. Aber letztlich führt dieser Bund und führt dieser Buchstabe des Gesetzes, das was von außen an uns kommt und was Gott uns befiehlt, zum Tod. Nicht, weil es nicht Gottes Worte wären, sondern weil wir Sünder sind. Weil wir unfähig sind. Unfähig, dieses Gebot zu halten. Unfähig, Gottes Willen zu tun. Weil wir Rebellen sind. Weil wir selbstsüchtig sind. Weil wir keine Heiligen sind. Und wir brauchen die innere Erneuerung durch den Heiligen Geist. Wir brauchen, dass der Herr diesen neuen Bund mit uns macht, wo er uns fleischene Herzen gibt und die steinernen Herzen aus uns rausnimmt. So sagt es mal. Ich glaube, der Jeremia sagt es so. Und im Hesekiel geht es auch um den neuen Bund. Oder sagt es der Hesekiel, glaube ich. Fleischene Herzen. Also Paulus kritisiert nicht die biblischen Worte oder die 10 Gebote und auch kein wörtliches Verständnis der Heiligen Schrift. Wir können gar nicht anders, als hier das nehmen, was da steht und es möglichst gut verstehen und es möglichst ernst nehmen. Und als Gottes Wort, ja, heiligen, ernst nehmen, uns beugen drunter. Wir sollen es nicht gering achten, aber das, was wir jetzt haben, dass Gott Mensch wurde, dass er ins Fleisch gekommen ist, der Sohn Gottes, und dass er uns jetzt weiterführt und uns sagt, was uns wirklich neu machen kann innerlich und was uns fähig macht, Gottes Willen zu tun und in der Liebe zu leben. Die Liebe ist das Gesetzes Erfüllung. Das ist das, was noch viel, viel mehr Herrlichkeit hat als das, was durch Mose gekommen ist und was vorübergehend war und vergänglich. Es hat sich erwiesen, dass das Gesetz Gottes nicht dazu führen konnte und geführt hat, dass wir neue Menschen werden, dass wir Gott gefallen. Und genau das hat das Gesetz aufgewiesen und uns gezeigt. Und so kommen auch viele Menschen heute zum Glauben. Die Bergpredigt ist nicht, was viele meinen, das, worum es zentral geht im christlichen Glauben. Das sagen ja sehr, sehr viele. So leben wie Jesus. Hat mir auch mein eigener Großvater so gesagt, wir haben intensiv diskutiert über den Glauben. Und er hat gemeint, ich habe gemeint, naja, Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wir müssen ihm vertrauen, durch ihn werden wir gerettet, durchs Vertrauen auf ihn, durch das Annehmen seiner Gnade. Mein Großvater hat dann gemeint, na, das darf man nicht so wörtlich nehmen. Vielleicht hat er auch diese Verse da im Kopf gehabt. Darf man nicht so wörtlich nehmen. Am Buchstaben rumreiten, sondern da geht es darum, so zu leben wie Jesus. Uns zu halten an seine Worte, eben um Ethik geht es. Darum geht es ja in allen Religionen. Da sind eh alle gleich, mehr oder weniger. Da geht es ja überall um ähnliche Forderungen und ähnliche Gebote und ähnliche Ideale, die wir leben müssen. Gibt ja manche Theologen, Hans Küng, glaube ich, spricht so von einer Ethik aller Religionen, weil dieser Kern eh überall gleich sei und das sei entscheidend. Aber nein, die Bergpredigt ist dazu da, dass wir sehen, wir denken oft genug, du Trottel und du Idiot, und der kann mir gestohlen bleiben. Und Jesus sagt, wenn du so denkst, bist du das Gericht schuldig. Und nicht, wenn wir erst die Ehe brechen, dann sehen wir das Problem in unserem Herzen, sondern schon, wenn wir irgendwie eine Frau nur so anschauen, dass wir denken, ja, boah, die ist stark und dann die Gedanken weiterschweifen lässt. Dann ist schon das Problem sichtbar in unserem Herzen. Dazu ist die Bergpredigt da. Und dazu ist dieser alte Bund da, uns das zu zeigen, wie sehr wir Jesus brauchen. Ja, ich muss zu den dritten kommen, die Konsequenzen, Darstellung der Herrlichkeit Gottes. Zum Schluss. Ich glaube, wir haben ein Problem ein bisschen mit dieser Herrlichkeit des neuen Bundes. Mir geht es selber so, dass ich manchmal nicht so ergriffen bin und nicht so das selber so wahrscheinlich zeige und lebe, wie herrlich das ist im Vergleich zu dem, was da im Alten Testament geschildert wird, was extrem beeindruckend gewesen sein muss. Warum bin ich manchmal so wenig überzeugt davon, dass das, was ich genieße und habe und durch Jesus habe, noch viel, viel, viel großartiger und toller und gewaltiger ist als jeder Starkult oder jeder Musiker oder jeder, was weiß ich immer, Schauspieler oder sonst was. Jesus ist so viel großartiger. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir diesen Gegensatz so spüren und empfinden zwischen dieser Herrlichkeit des neuen Bundes und unserer eigenen Unwürdigkeit. Geht es euch so auch? Weil wir so oft auf uns fokussiert sind und uns vergleichen mit anderen. Und da gibt es Leute, die leben das scheinbar wirklich so gut und so toll. Und die können das offenbar aus irgendeinem Grund. Die sind so liebevoll und die sind so engagiert und die sind so mutig. Und ich bin das nicht. Und ich kenne tatsächlich Freunde, ich denke jetzt an manche Katholiken in meinem Freundeskreis. Einer hat direkt mal zu mir gesagt, ich weiß, ich bin kein Heiliger. Und ich frage mich, wie geht es ihm eigentlich dabei? Weil gerade bei den Katholiken, das sind ja die großen Vorbilder, die Heiligen. So sollte man ja leben. Und ich kenne auch einen im Freundeskreis, mehrere sogar, die sind geschieden, Katholiken. Und weil sie der Kirche gehorsam sind, heiraten sie nicht wieder, dürfen sie auch gar nicht, und haben aber jetzt eine Lebensgefährtin. Ich frage mich, wie die jetzt denken wirklich. Sind sie verloren? Sie leben eigentlich konstant in Sünde, laut katholischer Kirche. Vielleicht kennt ihr auch solche Menschen. Ich denke mir, das muss unglaublich schwierig sein. Aber eben, man muss gar nicht so weit gehen zu solchen Dingen. Ich weiß, kenne mich ja selber auch und weiß, wie sie mir ausschaut immer wieder. Und das soll herrlich sein? Mein immer wieder mal armseliges Christenleben und mein armseliges Gebetsleben und was weiß ich. Und da möchte ich euch zum Abschluss Mut machen. Darum geht es dem Paulus hier nicht. Davon spricht er nicht. Sondern er sagt am Ende dann im letzten Vers, wir alle aber, das kontrastiert er wieder mit dem Mose. Mose hat diesen Schleier, diese Verhüllung gehabt. Kontrastiert er eben auch Verhüllung und aufgedecktes Angesicht. Wir alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, die Herrlichkeit Jesu. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Geht nicht darum, dass wir so heilig werden und so toll und immer auf uns schauen und uns auf uns fokussieren oder vergleichen, sondern es geht darum, dass wir in die Gegenwart des Herrn Jesus treten, so wie wir es jetzt getan haben im Lied. Es war so herrlich, das Kreuz anzuschauen wieder und uns darauf zu besinnen und auf die Gnade Jesu zu besinnen. In seine Gegenwart zu treten, ergriffen und erfüllt zu sein davon, überwältigt neu von der Barmherzigkeit und der Liebe des Herrn zu mir im Kreuz, dass er für mich das gemacht hat, für mich unwürdigen Menschen. Und ich glaube, ihr seid es auch und dass er das für uns gemacht hat. So in seine Gegenwart zu kommen und dann, wie dieser Sterne da über Markus sein Bett, das zu reflektieren, einfach ergriffen zu sein, begeistert zu sein, den Herrn zu lieben, uns zu freuen an ihm, an der Herrlichkeit dieses neuen Bundes. Und es geht ihm nicht darum, dass wir so toll sind, überhaupt nicht, wir sind es nicht. Aber unser Herr ist unglaublich toll. Und wenn uns der Teufel einreden will, aber du bist ja, aber du bist ja, aber du hast ja, dann ist jetzt wieder die Gelegenheit, ihm zu sagen, Herr, du kennst das alles, du weißt das alles. Du kennst mich durch und durch. Ich lege es dir hin, ich möchte es lassen, ich möchte es nicht mehr tun. Aber reinige mich neu. Ich weiß, dass dein Tod auch dafür gilt, auch für diese Schuld, auch für diese Sünde. Und dass du mir heute einen neuen Anfang gibst wieder und mich ganz fähig machst und ja, es mir ermöglicht, neu zu dir zu kommen, neu in deine Gegenwart zu treten, heilig und rein und ohne Makel. Ist das nicht großartig? Das ist, genau das ist der Geist, der Dienst des Geistes. Genau das ist das Evangelium, das zum Leben führt. Genau das ist der Dienst am neuen Bund, der permanent ist, der bleibt, der nicht vergeht. Und der herrlicher ist als alles, was wir uns vorstellen können. Freuen wir uns neu dran. Amen.